darf, oder?
Ja, bitte sehr.
Da muss ich jetzt ins Seminar.
Ciao. Okay. Tschüss. Meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Dozentenkreis der Informatik speziell gewünscht haben, dass es besser beleuchtet wird noch anlässlich der Reakkreditierung ihres Studienganges, also dieses Kapitel über Maximum Likelihood Schätzung. Ist also eine spezielle Möglichkeit, Übersicht reinzubringen in die Welt des Schätzens, die ich jetzt als erstes mal mit Ihnen kurz rekapituliere. Also schauen wir mal, ist da zuerst hat es noch geklappt. Ich erinnere Sie an die Problematik, wie man aus einem Datenmaterial einen Schätzer baut für einen Parameter, den man dann auch noch mit einer gewissen Zuverlässigkeit bewerten kann. Und das ist die goldene Idee der Statistik, dass sie nämlich Daten auffassen als Realisierungen von Zufallsvariablen. Und dieses hier ist das Logo, welches Sie schon seit der ersten Stunde kennen. Sie haben Ihren Datenraum und Sie interpretieren den Datenvektor als Realisierung einer Zufallsgröße. Und das Besondere ist hier, dass wir annehmen, dass dieser Zufallsmechanismus von einem bestimmten Parameter abhängt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x so oder so ausfällt, kompakt können wir das so notieren, die hängt ab, natürlich vom Ausgang und von diesem Parameter. Ja, also das wird die Zeile sein, die wir heute immer haben werden. Und da kann man jetzt schon notieren, im Fall eines diskreten Modells wird es einfach nichts anderes sein als der Gewicht des Ausgangs A und im Fall eines kontinuierlichen Modells wird es sein, die Dichte an der Stelle A, falls x kontinuierlich verteilt ist. Okay, und Beispiele, denken Sie an den Münzwurf. Da ist das Theta gerade nichts anderes als das P. Oder denken Sie an die Normalverteilung. Da ist Theta nichts anderes als das Paar μ und Sigma Quadrat. Ja? Und was ist jetzt die Idee bei der Maximum Likelihood Schätzung? Die Idee bei der Maximum Likelihood Schätzung ist, dass wir wie überhaupt bei jeder Schätzung, wir stellen uns vor, wir haben hier den Raum der Parameter, das ist die Menge Groß Theta, der Raum der Parameter. Und was wir haben wollen, ist eine Abbildung aus dem Datenraum in den Parameterraum, die nennen wir jetzt mal H, und die sagt, welcher Parameter am besten zu den beobachteten Daten passt. Ja, das wollen wir haben. Wir sehen das A und wir wollen damit einen Parameter verbinden, der am besten zu diesen Parametern passt. Also das S ist der Beobachtungsraum oder Datenraum. Genau, und was sagt man? Man sagt, dass dieses Theta-Dach, was da rauskommt, Theta-Dach soll dann nichts anderes sein als die Verarbeitung der zufälligen Beobachtung. Oder? Jetzt haben wir also das Logo, was auf der Folie ist, auch auf der Tafel komplett. Und es gibt jede Menge naheliegende Schätzer, naive Schätzer. Mit denen sind Sie schon groß geworden hier in dieser Vorlesung. Gell? Also es gibt zum Beispiel beim Münzwurf, wo man x als Ergebnisse x1, x2 bis xn eines n-fachen Münzwurfes haben, die naheliegende Idee, das p zu schätzen als p-Dach gleich 1 durch n mal x1 plus xn. Und dann haben wir also einen Schätzer für den unbekannten Parameter klein p. Das ist beim Münzwurf. Und allgemeiner, wenn wir unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen haben, die allesamt Erwartungswert μ haben, und wenn es um die Schätzung des Parameters μ geht, dann nehmen wir μ-Dach als 1 durch n mal x1 plus xn. Wir werden aber heute sehen, das ist nicht immer die beste Wahl. Ja? Also das, heute führt es Sie in eine Welt, wo wir sehen werden, diese naiven Schätzer, das muss man schon manchmal ja hinterfragen, ob die das sind, was man hier wirklich verwenden soll. Ja? Okay. Und genau um das geht es heute und wir bringen Ordnung in die Sache mit dem sogenannten Maximum Likelihood Prinzip. Das Maximum Likelihood Prinzip. Abgekürzt ML. Und da ist die Idee die. Wir sehen einen Ausgang A. Und wir fragen uns, für welches Theta ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Ausgang A zu sehen, maximal? Ja? Sehr naheliegend. Für welches Theta ist die Wahrscheinlichkeit, dieses A zu sehen, maximal? Das heißt, wir haben hier unser Modell und fragen uns die eben formulierte Frage. Ja? Und was wir also tun, ist, wähle die Abbildung H so, dass diese Geschichte hier im diskreten Fall, dass die maximal wird. Okay, wenn ich hier H von A einsetze, ja, das ist das Prinzip. Und wenn man dann Theta Dach gleich H von X setzen, also wir setzen dann für das A die Zufallsvariable X ein, das heißt dann, Maximum Likelihood Schätzer für Theta auf der Basis von X. Das ist das Setting. Und das wollen wir heute mit Leben erfüllen. Das ist Knochengerüst und jetzt kommt das Fleisch. Beispiel Münzwurf. Wie schaut es aus beim Münzwurf? Na, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Realisierung A1 bis AN und das sind Bits 0 oder 1. Und wir setzen K als die Anzahl der Einsen. Was meinen Sie? Werden Sie bei der Maximum Likelihood Schätzung was anders brauchen als das K? Ist da die Reihenfolge, wie die Erfolge kamen, relevant? Die Antwort ist ein klares Nein. In dieser Welt ist es das K, was hier die Rolle spielen wird. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen also jetzt diese A's und Sie bilden die Funktion K hoch P mal N minus K hoch, schrecklich, oder, was ich da mache, P hoch K mal 1 minus P hoch N minus K. Ja? Sie bilden diese Funktion, P wird abgebildet auf diese Zahl für festes K. Also jemand sagt Ihnen das K und Sie wollen jetzt diese Abbildung maximieren. Wenn jemand sagt, das K war 0, was ist dann Ihre Antwort? Also ich habe Ihnen dieses Problem der Mathe 1 gestellt. Das ist Analysis, Schulwissen oder sonst was. Also ich sage Ihnen, K war 0. Dann steht hier, also für K gleich 0, steht doch hier, P hoch 0 ist 1. Ja? mal 1 minus p hoch n, genau. Und für welches p ist das maximal? Ja? Beinhart. B, p gleich 0. P gleich 0, gell? Ich meine, das ist eine Funktion, 1 minus p hoch n, ja, die schmiegt sich da irgendwie so an, 1 minus p hoch n, ja, aber das ist einfach, Moment, 1 minus p hoch n geht natürlich so, genau, und es ist maximal für p gleich 0, denn dort ist es 1, und sonst ist es immer kleiner als 1. Genauso, wenn ich hier k gleich n habe, dann ist das maximal für k für p gleich 1. Gell? Ist klar. Diese Randfälle, das kann man schon einmal sagen. Und das ist was, was wir letztes Mal am Dienstag, erinnern Sie sich, haben wir das auf den Prüfstand gestellt. Genau das. Zum Beispiel n gleich 2. Und Sie bekommen gesagt, k gleich 2. 2 Erfolge in 2 Versuchen. Der Maximum Likelihood Schätzer bei 2 Erfolgen in 2 Versuchen ist 1. Der Maximum Likelihood Schätzer bei 0 Erfolgen in 2 Versuchen ist 0. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja? Und das haben wir letztes Mal kritisiert und gesagt, vielleicht hat es dann doch einen Sinn, mit Laplace zu fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass der nächste wieder Erfolg ist, was ist da wirklich ein vernünftiger Schätzer. Und da haben wir auf den Base-Schätzer sind wir gekommen. Ja? Aber wir stellen jetzt einmal fest, der Maximum-Likelihood-Schätzer hat diese Eigenschaft. Und jetzt fragen wir uns, was ist der Maximum-Likelihood-Schätzer, wenn ich ein K habe, welches zwischen 0 und 1 ist, für K-Element zwischen 0 und n ist, für K-Element aus 1 bis n minus 1. Was ist dann los? Und da gibt es eine Möglichkeit, die in dieser Welt sehr oft begangen wird, wenn man so Potenzen hat, p hoch k und so, man logarithmiert das. Ja? Wenn man es nämlich logarithmiert, wenn man den Logarithmus von dem nimmt, k mal ln von p plus n minus k mal ln von 1 minus p, dann habe ich dem, was die Monotonie betrifft, nichts zuleide getan. Der Logarithmus ist eine streng monoton wachsende Funktion. Und wenn ich ein Maximum von irgendwas rausbringen will, dann kann ich mir auch den Logarithmus anschauen und das Maximum davon rausbringen. Ja? Und das Hübsche ist, dass man jetzt einmal einfach drauf losdifferenzieren kann, ableiten und schauen, wenn es nur eine Nullstelle gibt von der Ableitung, ja, und an den Rändern ist das hier sowieso, ist das minus unendlich, der Logarithmus von 0, das ist ja minus unendlich, dann muss das die eine Nullstelle der Ableitung muss dann ein Maximum sein. Ja? Und das machen wir jetzt einmal. Leiten wir das ab. K mal ln von p abgeleitet ist k durch p. Ja, weil der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch das Argument. Also das ist was an der Stelle auch wiederholen können, Mathe 1. Der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch das Argument. Und dann haben wir plus n minus k. Und jetzt haben wir den Logarithmus von 1 minus p abgeleitet, ist 1 durch das Argument. Aber dann haben wir noch ein Minus von der inneren Ableitung, Kettenregel. Ja? So, und wenn wir das gleich 0 setzen, und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann steht da K, ich multipliziere jetzt mit P mal 1 minus P, K mal 1 minus P minus N minus K mal P ist gleich 0 oder jetzt K, jetzt lasse ich das K da drüben stehen, ist gleich und dann haben wir hier P und jetzt wird da das K und das K fällt weg, P mal N und Sie sehen, das hat eine Nullstelle genau bei P gleich K durch N. Also Fazit, der Maximum Likelihood-Schätzer in diesem Fall ist P Dach gleich K durch N. Das ist der Maximum Likelihood-Schätzer. Ja? So, also hier kommt es nochmal in Ruhe auf der Folie, Beispiel Münzwurf. Wir haben die Verarbeitung, die wir immer schon gerne hatten, die Anzahl der Erfolge. Nicht? Und beobachtet wird jetzt die Realisierung A1 bis AN, wobei das K die Anzahl der Erfolge in der Realisierung ist. Und die Behauptung ist, was ich Ihnen ja schon vorgeführt habe, unter allen Parametern P ist K durch N derjenige, für den diese Geschichte hier, ich blende es nochmal ein, steht sogar hier, für den diese Sache maximal wird. Ja? Und jetzt haben wir das so gemacht, zuerst die Fälle N und 0 zu betrachten und da stimmt die Behauptung, weil da haben wir einfach das Maximale, was wir kriegen können, 1 und sonst kriegen wir nicht 1 als Wahrscheinlichkeit raus. Und für verschieden, wenn wir dann K haben zwischen 0 und N, was wir hier betrachtet haben, dann hat dieser Ausdruck sein Maximum in K durch N, wie man, steht hier salopp, durch Differenzieren feststellt. Und das habe ich Ihnen ja an der Tafel vorgeführt. Also ist P Dach 1 durch N mal X1 plus Xn der Maximum Likelihood-Schätzer für P. Oder? So ist es. Jetzt gehen wir weiter. Aha, das ist die Rekapitulierung des letzten Males, nämlich wenn wir keinen Misserfolg in n Versuchen haben, dann schätzen wir mit Maximum Likelihood-Schätzer eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 1. Das steht hier nochmal, ist möglicherweise zu optimistisch. Eine Alternative bietet der sogenannte Bayes-Schätzer. Genau den haben wir letztes Mal diskutiert. Ich erinnere Sie, waren ja vielleicht nicht ganz alle da, aber die, ich glaube, Sie sind schon, wenn ich so hinschaue, das ist schon die treue Truppe hier. Also, man denkt an ein zweistufiges Experiment. Erstmal eine zufällig gewählte Erfolgswahrscheinlichkeit, und zwar uniform aus dem Einheitsintervall. Und dann gegeben diese ein Münzwurf mit Erfolgswahrscheinlichkeit U. So ist es gegangen am Dienstag, oder? Und was wir gemacht haben, ist sozusagen der Konkurrent zu dem P-Dach, im Buch auch so bezeichnet, mit P-Welle. Ja? Also P-Welle ist ein Konkurrent zu dem, was da hier an der Tafel steht. Dieses P-Dach ist der Maximum Likelihood-Schätzer und das P-Welle, Sie sind jetzt schon Experten, das ist der Erwartungswert dieser ersten Stufe gegeben der Ausgang der zweiten Stufe, oder? Sie haben eine Beobachtung K und bilden jetzt den bedingten Erwartungswert von dem U gegeben des K. Diese Zufallsvariable E von U gegeben K ist das, was wir hier als Bayes-Schätzer ansetzen. Es passt wieder in den allgemeinen Rahmen, den wir am Anfang hatten, oder? Es ist halt jetzt eine anders konstruierte Funktion h und die Frage war, was kommt da raus? Machen Sie mich froh? Was kam raus? Genau, was kam raus? Für den Base-Schätzer? War das K durch N? Vielleicht, wenn Sie auch noch diese Synapsen schließen können zur Polya-Urne, dann sind es echte Experten schon geworden. Ja? Wie wahrscheinlich ist es, eine rote Kugel zu ziehen bei der Polya-Urne, wenn man in N bisherigen Zügen K rote Kugeln gezogen haben? Am Anfang, erinnern Sie sich, war eine rote und eine blaue drinnen. Ja? Nee, K durch N. Genau, K plus 1 durch N plus... Nee, genau. Ja, wir haben es. Wir haben es. K plus 1 durch N plus 2. Ja? In der Polya-Urne ist das sozusagen was, was man sich fürs Leben merken kann. K plus 1 durch N plus 2, denn am Anfang haben wir eine blaue und eine rote. Am Anfang ist es, also man hat noch null Versuche gemacht, ja? Und hat in diesen null Versuchen null Erfolge. Wie soll es anders gehen? Und dann hat man also 1 durch 2, ja? Am Anfang. Und dann wird schon abgedatet. Das ist dieses Bayesche Lernen. Ja? Das ist dieses, man wird bestärkt. Ja? Und so ähnlich geht es auch mit den Datenbanken und so ähnlich macht es auch Amazon und deshalb hat auch der Mensch das Beispiel vorangestellt. Ja? Der Herr, nicht der Mensch, sondern der Herr Dr. Gehler, der zweite Vortragende in unserem Ringvorlesung. Also, jedenfalls ist so, dass das P-Dach so rauskommt, K plus 1 durch N plus 2. Ja? Und das haben wir also auf mehr als eine Art kann man das beweisen. Sie können im Buch auch sogar die bedingte Dichte nachlesen, des U gegeben K. Und das sind die sogenannten Beta-Dichten, die man verstehen kann als Dichten von uniform verteilten Zufallsvariablen, und zwar das Kart-Größte von n unabhängigen uniform verteilten ist dann Beta verteilt. Und da muss man dann aufpassen, geht es um n plus 1 und so, da haben wir letztes Mal ja auch diskutiert. Man hat U0, U1 bis UN und hat dann die Information, dass das U0 das Kart-Größte ist. Und das ist dieses U0 ist das fantastische U0, was da hinterm Vorhang die Erfolgswahrscheinlichkeit einmal angibt, und da haben wir die ganze Schönheit der Vorlesung vom Dienstag. Ja? Okay, aber das ist nur ein Exkurs gewesen. Dieser Exkurs, der sagt, dass man sich auch das so merken kann, wie es wir wieder in den Kopf bekommen haben. Mit meiner Frage haben wir uns dann gemerkt, der Base-Schätzer, ach, den kennen wir ja aus der Polya-Urne, und der ist K plus 1 durch N plus 2. Ja, genau. Und jetzt geht es also zurück in die reine Welt der Maximum-Likelihood-Schätzung. Unabhängige, identisch verteilte, normal verteilte. X1, X2 und so weiter, unabhängig und allesamt normal verteilt mit Mittelwert μ und Varianz Sigma Quadrat. Sie kriegen jetzt eine Realisierung. Werte A1 bis AN. Also stellen Sie sich vor, unser guter Freund William Gossett hat 20 Bierflaschen gemessen und er hat jetzt seine Daten A1 bis AN und aus diesen Daten A1 bis AN soll er schätzen, was ist das μ und was ist das Sigma-Quadrat. Und das möchte er mit Maximum-Likelihood-Methode machen. Mit Maximum-Likelihood-Methode. Und dann sehen Sie, man ist hier in einer kontinuierlichen Welt. Und das A, das ist ein N-Tupel, 20 Bierflascheninhalte. Ja? Ein N-Tupel ist das, A. F Theta von A, die Dichte an diesen 20 Tupel, ist eine Zahl, die Dichtefunktion. Und wie kriegt man die? Wie kriegt man das F Theta von A? F Theta von A1, A2, A3 und so weiter. Das Zauberwort ist unabhängig. Die Dichte an so einem Ausgang A1, A2 bis AN wegen der Unabhängigkeit ist das Produkt der Dichten. Ja? Das heißt, das F Theta von A ist die Normalverteilungsdichte, die haben wir gerne mit Phi bezeichnet, Phi zu den Parametern μ und Sigma Quadrat an der Stelle A1 mal Phi von μ und Sigma Quadrat an der Stelle AN. Ja? Also das ist so ein Produkt von Dichten, ja? Produktformel. Ganz genau, und jetzt müssen wir einsetzen hier und müssen wir einfach uns erinnern, was ist denn das Phi von μ Sigma Quadrat an der Stelle A1? Naja, das ist was, was man nach 40 Jahren Stochastik dann auch mal im Kopf hat, ja, vielleicht 1 durch Wurzel aus, genau, 1 durch Wurzel aus 2π, und jetzt kann man sich aussuchen, ob man da ein Sigma Quadrat reinschreibt oder das Sigma raus. Also es ist fast ein bisschen, vielleicht sogar ganz nett, wenn man das Sigma draußen lässt, weil dann sieht man, dass das eigentlich ein Skalenparameter ist. Und das ist kein Wunder, dass da 1 durch Sigma steht. Genauso wie dann hier auch, hier steht e hoch minus A1 minus μ durch Sigma, ja, das ist eigentlich das, A1 minus μ durch Sigma zum Quadrat. Ja? Da sieht man diese Operation verschieben um μ und skalieren mit Sigma. Und jetzt hat man ja das n mal 1 durch Wurzel aus 2π Sigma mal e hoch minus a. Achso, und das 1/2 sollte ich nicht vergessen, oder? E hoch minus 1/2 a n minus μ durch Sigma zum Quadrat. Genau. Und das schreibe ich jetzt auch noch ein bisschen anders. Muss ich wieder diese Vorführung machen. Oder? Nee, es passieren keine Wunder. Ich muss das wirklich noch melden. Aber ich denke mal, das mache ich jetzt dann. Die sollen das über die Ferien machen. Also, ich hab's. Jedenfalls ist das 1 durch Wurzel aus 2π oder so, 1 durch 2π hoch n halbe mal 1 durch Sigma hoch n, oder? Mal e hoch minus 1/2. Und jetzt kann man da auch e hoch minus 1/2 durch Sigma Quadrat. Und was da jetzt steht, diese Geschichte a1 minus μ zum Quadrat plus a2 minus μ zum Quadrat plus und so weiter plus an minus μ zum Quadrat schreibe ich einfach als die Länge des Vektors a minus μ zum Quadrat, a minus μ zum Quadrat, wobei das a nichts anderes ist als der Vektor, das steht schon da, oder? Das a ist a1 bis an und das μ schreibe ich, ja, das μ ist die Zahl a, so kann ich sagen, a minus μ mal 1, a minus μ mal 1, a minus μ mal 1 zum Quadrat. A minus μ mal 1, Länge zum Quadrat. Der Vektor 1, den kann ich schreiben als 1, 1, 1. Also das ist der Vektor in der Hauptdiagonale. Ja? So kann ich das machen, wenn ich will. Ich kann es aber auch einfach schreiben als Summe über A1 minus, AI minus μ zum Quadrat. Ja? Also das kann ich ja nur einmal extra herschreiben. Diese Geschichte, a minus μ mal 1 zum Quadrat, ist ja nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis n ai minus μ zum Quadrat. Ja? Also, das ist es. So, und jetzt fragen wir uns, für welches μ und Sigma Quadrat wird dieser Ausdruck maximal? Schauen Sie, wenn ich so ein e hoch minus Zeug habe, je kleiner das ist, was da oben im Exponenten steht, umso größer wird der ganze Ausdruck. Ja? E hoch minus, wenn das, was da oben steht, klein ist, dann wird es groß. Und wenn das, was da oben steht, groß ist, wird es klein. Das heißt, eigentlich möchte ich das da oben klein kriegen. Und da gibt es halt jetzt die Idee, alles schön der Reihe nach. Wir arbeiten erst einmal für jedes Sigma extra. Wenn wir Sigma im Kopf einmal festhalten und sagen, suchen wir uns das beste μ bei festgehaltenem Sigma. Und wenn dieses beste μ gar nicht von dem Sigma abhängt, dann sagen wir, wir haben ja schon einmal das μ gefunden. Und dann arbeiten wir mit dem μ weiter und suchen uns das beste Sigma. Oder? Also wirklich eine sympathische Situation, wenn das so ist, dass bei festgehaltenem Sigma wir das Problem, dass das da, oder auch das da, was ja dasselbe ist, minimal wird, sofort sagen können, was ist dann das μ? Meine Damen und Herren, für welche Wahl von μ wird dieses hier minimal? Ja, na, trauen Sie sich. Ja? Ich suche zu vorgegebenen A1, A2 bis AN, das ist mein Datenmaterial, suche ich eine Zahl μ, die sich an dieses Datenmaterial sozusagen am besten anpasst, so dass die Summe der quadratischen Abstände dieser Zahl μ von den Daten minimal wird. Bitte. Ganz genau. Es ist der Mittelwert, das arithmetische Mittel, und in dem Fall nennen wir es a. Ja, man kann sagen, das ist das a quer. Es ist das arithmetische Mittel von den a's. Ja? Also das μ-Dach, oder Das wird hier, kann man sagen, wird minimal an der Stelle 1 durch n a1 plus und so weiter plus an. Dort wird das minimal. Das heißt, ich habe das Problem für das μ schon gelöst. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es aus mit dem Sigma? Naja, schauen Sie mal. Wenn ich jetzt hier das einsetze, ja, was sich hier als Lösung ergibt, dann brauche ich nichts anderes mehr machen, wieder als abzuleiten. Ich habe eigentlich nur mehr eine einzige Funktion mit einer einzigen Variablen Sigma, und wenn ich jetzt davon wieder den Logarithmus bilde und ableite, das führe ich Ihnen jetzt nicht vor, weil wir wollen nicht das Argument auf den Akzent hier auf die Rechnungen zu sehr setzen. Wenn ich das mache, dann ergibt sich als Maximum Likelihood-Schätzer für Sigma Quadrat ergibt sich 1 durch n groß x1 minus mü Dach. Ja? Also vom mü Dach wissen wir schon, dass das 1 durch n x1 plus und so weiter plus xn ist. Das ist das, was Sie als x quer bezeichnet haben. Das haben wir bereits in unserer bisherigen Geschichte gemacht. Und wenn wir es jetzt ableiten, die Geschichte, die noch überbleibt, nach Sigma und die Ableitung gleich 0 setzen, dann kommt diese Geschichte heraus. Und das ist was, was man schon dann und wann einmal im Visier hatten. Ja? Allerdings nicht mit 1 durch n, sondern mit 1 durch n minus 1. Ja? Das ist der gute alte Freund, den wir immer als s-Quadrat bezeichnet hatten, wo da nicht 1 durch n steht, sondern 1 durch n minus 1. Ja? Okay, wie haben wir das hier auf der Folie, wie können wir es da noch lesen? Das ist ja die erste Folie hier da nach der Überschrift zu diesem Unterabschnitt Maximum Likelihood-Schätzung für Normalverteilte. Das ist die Behauptung. Und jetzt kommt die Begründung. Und die Begründung, die haben Sie mit mir ja schon zum großen Teil erarbeitet. Das ist also eine Mini-Wiederholung jetzt, ja, von den letzten 10 Minuten. Die gemeinsame dichte Funktion S, hier steht sie, ja, dieses Produkt. Und die Aufgabe ist, finde für gegebenen Datenvektor A1 bis AN, sind dessen Komponenten, A ist der Name des Datenvektors, finde für gegebenen Datenvektor das maximierende μ und Sigma-Quadrat für diesen Ausdruck. Ne? Und da habe ich gesagt, wir machen das auf 2 Schritte. Der erste Schritt ist, halte Sigma-Quadrat fest, was immer es sein mag, und maximiere über μ. Und da kriegen wir das, was Sie als Antwort gesagt haben, es wird maximiert beim arithmetischen Mittel. Manchmal haben wir das auch als m bezeichnet. Ja? Also das m, da haben wir gesagt, das ist klein m, lateinisches kleines m, gerade so wie ein lateinisches kleines a, Realisierung. Ja? Das ist die Realisierung von Mittelwert. Und das Warum, naja, Quadratergänzung, beziehungsweise das elegante stochastische Argument ist, denken Sie an ein Laplace-Experiment. Jedes der i von 1 bis n hat dieselbe Wahrscheinlichkeit. Sie ziehen sozusagen aus dem Datenmaterial einen Punkt und fragen dann, was ist die Zahl, die am besten im quadratischen Mittel dieses zufällige Ziehen approximiert. Und da haben wir schon einmal die Optimalitätseigenschaften des Erwartungswertes kennengelernt. Also Sie können das ableiten oder Sie können stochastisch argumentieren. Dieses Warum, da gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten drauf. Es ist ein einfaches Maximierungsproblem, was man auch in der Schule stellen kann, oder? Dass das die Lösung hat. Das ist also die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist, dass man, da steht es, im zweiten Schritt differenzieren wir die Abbildung, indem man wieder zu den Logarithmen übergeht. Also das ist gerade so, wie wir es beim Münzwurf gemacht haben, dass wir zu den Logarithmen übergegangen sind, kann man das hier auch machen. Und wenn man das differenziert, führe ich jetzt nicht vor, bekommt man die Maximalstelle 1 durch n, a1 minus m zum Quadrat plus und so weiter, plus an minus m zum Quadrat. Und wenn man dann einsetzt, statt der a1 bis an die x1 bis xn, dann kriegt man den Maximum Likelihood-Schätzer, so wie zwei Folien vorher behauptet. Ja? Also das ist der Maximum Likelihood-Schätzer bei normal verteilten Zufallsvariablen. Jetzt erinnere ich Sie an eine Übungsaufgabe, das werden wir übernächste Woche auch nochmal wiederholen, Revue passieren lassen. Wir hatten mal eine Übungsaufgabe und da haben wir uns überlegt, dass dieser sogenannte Stichprobenvarianz Sigma Dach zum Quadrat, dass die immer den Erwartungswert nicht das wahre Sigma Quadrat, sondern ein bisschen weniger. N minus 1 durch N hat. Das heißt, der Maximum Likelihood Schätzer ist in der Sprache der Statistik nicht erwartungstreu. Also sein Erwartungswert ist nicht das, was er sein soll, was schön wäre, wenn er wäre, nämlich Sigma Quadrat. Also es ist immer schön, wenn ein Schätzer den Erwartungswert hat von dem, was er schätzen soll. Ja? Aber hier ist der Maximum Likelihood-Schätzer, der hat ein bisschen einen kleineren Wert als in Erwartung als das Sigma-Quadrat. Steht also hier, der Schätzer ist nicht erwartungstreu, wohl aber seine Modifikation, wenn ich ihn ein bisschen aufblase, n durch n minus 1 mal Sigma-Dach zum Quadrat. Und das ist, sehen Sie, ich nehme das n raus und gebe das n minus 1 rein. Das ist Ihr wohlbekanntes S-Quadrat. Also das ist das, was immer kam in den Übungsaufgaben und so, S-Quadrat, die modifizierte Stichprobenvarianz. Ja? Das ist das S-Quadrat. Und es gilt sogar, aber das habe ich jetzt deliberately klein geschrieben, müssen Sie jetzt nicht irgendwie für die Prüfung wissen oder sonst was, es gilt sogar der Satz von Gosset und Fischer, dass die beiden Zufallsvariablen, also das μ-Dach, was hier steht, und das Sigma-Dach-Quadrat, genauso wie das S-Quadrat, aber hier ist es für das S-Quadrat formuliert, die beiden sind stochastisch unabhängig. Wie auch immer das μ und das Sigma sind, diese beiden sind stochastisch unabhängig. Also sozusagen in der Schwankung um das wahre, um den wahren Mittelwert steckt Zufall und in der Schwankung im Rest steckt Zufall und die beiden Quellen des Zufalls sind unabhängig und wenn ich das S-Quadrat durch Sigma-Quadrat skaliere, standardisiere, dann ist das so verteilt, wie die Summe von n-1 Quadraten von unabhängigen Standard normal verteilten Zufallsvariablen. Und das ist die Rotationsinvarianz der Standard normal Verteilung, die hier grüßen lässt. Ja? Sie haben in Richtung der Hauptdiagonale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, haben es Schwankung und orthogonal dazu und die sind unabhängig und deshalb auch ein Freiheitsgrad in Richtung Mittelwertschätzung und n-1 Freiheitsgrade in Richtung Schätzung vom Sigma-Quadrat. Ja? Also das ist ziemlich schöne Geometrie, ein Bogen, der gespannt wird von Pythagoras und der Bedeutung der Diagonale, Quadratsumme, zu Gauss, der die Normalverteilungen ins Zentrum seiner stochastischen Untersuchungen gestellt hatte, und Fischer, der das durchschaut hat, was die Beziehung zur Statistik ist. Also da ist einiges drinnen. So, und jetzt, meine Damen und Herren, wird es noch eine Spur spannender. Altes Zeug, neu angeschaut, einfache lineare Regression. Sie haben, sage ich einmal, 100 Punkte, klein x1, klein x2, klein x3, von mir aus 100 Körpergrößen von jungen Amerikanern. Sie wissen, da haben wir, waren es 500 oder was, aber jetzt sind es einmal nur mehr 100. Da haben wir Paare angeschaut, die Körpergröße und die Armlänge. Ja? Und dann haben wir Regression gemacht. An das können Sie sich bestimmt noch erinnern. Und da war das so, dass man also die 100, n ist jetzt für mich einmal 100 in die nächsten 5 Minuten, Werte der Körpergrößen hatten, x1 bis xn sein. Und da stelle ich mir jetzt einmal auf den Standpunkt, dass das keine Zufallsvariablen sind, sondern die nehme ich jetzt als gegeben an. Ja? Das ist ein Unterschied zu dem, was wir damals gemacht haben. Da war nämlich das x auch eine Zufallsvariable immer und das y war eine Zufallsvariable und wir haben das zufällige Paar x und y angeschaut. Und was wir jetzt machen ist, dass wir auf Datenpunkte gehen. Also Datenpunkte. x1, x2, x3 bis xn. Zu denen gehört jeweils eine y-Komponente und diese y-Komponente, die schreibe ich groß. Die x sind klein geschrieben und die y sind groß geschrieben. Das muss man sich also so vorstellen. Kommt da ein Bild. Einfache lineare Regression. Nicht ganz so wie bei den Amerikanern, wo diese 500 einfach zufällig daherkamen und jeder hatte halt seine Körpergröße und seine Armlänge, ist es jetzt so, dass wir an einer Schraube drehen können. Ja? Wir haben hier die x. Und wir können einstellen, x1, x2, x3, die sind eingestellt bis xn und zu jedem dieser xi gibt es einen Wert yi, der, und das ist unsere Annahme, auf einer Geraden plus minus ein Rauschen liegt. Also y, das ist unsere Modellannahme, sei Beta 0 plus Beta 1 mal x, und hier ist das kleine xi, plus, und jetzt kommt ein weiterer Parameter rein, das ist Sigma, und das Sigma soll für alle i's dasselbe sein, und hier soll kommen eine standard normal verteilte Zufallsvariable, und die zi seien unabhängig und normal verteilt mit Mittelwert 0 und Varianz 1. Das heißt also, die Y-Is, die sind, ich zeichne sie in gelb, nicht genau auf dieser Geraden, sondern sie sind jeweils von der Geraden um einen Standard normal verteilt mal Sigma verteilten Fehler entfernt. Ja, das ist meine Annahme. Und die Aufgabe ist, finde den Maximum Likelihood Schätzer für Beta 0, Beta 1 und Sigma. Finde den Maximum Likelihood Schätzer für Beta 0, Beta 1 und Sigma. Und wie kann man das angehen? Naja, wieder mit diesem Prinzip, dass man die gemeinsame Dichte von den Datenpunkten, und das sind eben jetzt die Datenpunkte Y1, Y2 bis Yn, denn alles andere ist fix gedacht. Also X1 bis Xn sind jetzt feste Werte, ja, an denen die wurde am Anfang mal gedreht, die wurden eingestellt, da wurde ein Experiment geplant, dass man gesagt hat, ich nehme jetzt jemanden aus der Welt rein zufällig vielleicht mit der Körper, aber der soll diese Körpergröße haben und einen anderen, der soll diese Körper. Es wurde also geplant, dass man sagt, man hat jetzt diese Werte, und manchmal wird das Modell auch verwendet, wenn man das, wenn die X zufällig daherkommen, also da wird ein bisschen dichterische Freiheit gemacht, aber der sauberen Buchstaben nach ist es so, dass man hier annimmt, X1 bis Xn seien feste reelle Zahlen, und man hat dann dieses stochastische Modell und fragt sich, finde den Maximum Likelihood Schätzer für Theta gleich Beta 0, Beta 1 und Sigma. Ja, das ist die Aufgabe. Naja, und was macht man? Man stellt die gemeinsame Dichte für die Y1 bis Yn auf. Und schauen Sie, wenn ich einen Zufallsvektor habe mit Komponenten Y1 bis Yn, dann weiß ich ja, wie ist das Yi verteilt. Also die Dichte von Yi wie ist die Dichte von Yi? Naja, das ist eine Normalverteilung mit Varianz Sigma Quadrat und Mittelwert Beta 0 plus Beta 1 xi. Oder? Das ist die Dichte von yi an der Stelle klein ai. Und wenn wir jetzt die gemeinsame Dichte haben wollen, dann ist es wieder das Produkt. Weil nach Voraussetzung sind die ZI unabhängig und damit sind auch die YI unabhängig. Nicht? Alles andere ist ja hier als festgedacht, als deterministisch. Das XI, die kleinen XI sind feste Zahlen hier. Das heißt, die gemeinsame Dichte von Y am Ausgang A, das ist ja immer das, was wir machen müssen, ist das Produkt aus diesen Ausdrücken hier und das ist das, was hier steht, wieder mit der Abkürzung, dass wir da ein Normquadrat haben, a minus μ zum Quadrat, wobei hier das μ Komponenten hat, die von I zu I unterschiedlich sind. Gell? Also hier habe ich einfach nicht mehr das, dass ich einfach nur ein μ schätzen möchte. So fad ist das, gell? Ich meine, dass ich aus einem Datenmaterial einfach nur einen Mittelwert schätzen will und sonst nichts. Mit dem haben wir uns vor 10 Minuten beschäftigt. Aber jetzt haben wir ein Datenmaterial, wo wir zwei Parameter schätzen wollen. Beta 0, das ist der Achsenabschnitt und Beta 1, das ist die Steigung der Regressionsgerade. Ja, das wollen wir jetzt schätzen und das fasse ich zusammen, weil diese μi's, die sind sozusagen diese Größen hier. Also das ist dann das μi, was da steht. Nicht? Und das yi ist μi plus minus Sigma mal zi. Nicht? Also so schaut das aus in jedem dieser Punkte xi. So, das ist meine gemeinsame Dichte. Und jetzt, meine Damen und Herren, frage ich Sie, wie schaut das beste Beta 0 und Beta 1 aus? Ich frage einmal so, haben wir irgendwann einmal in der Vorlesung diese Frage vielleicht sogar schon behandelt? Schauen Sie, da steht ja, was wir zu tun haben, wie auch immer das Sigma ist. Ja? Jetzt stelle ich mich wieder auf den Standpunkt, was das Sigma ist, das blende ich einmal jetzt aus. Und wie auch immer das Sigma ist, was dann minimal werden muss, damit das da maximal wird, weil es ist ja e hoch minus wieder, ja, was minimal werden muss, damit da diese Geschichte hier maximal wird, ist dieser Exponent a minus μ Abstandsquadrat. Ja? Und das ist genau von der Bauart, dass wir Punkte haben, nämlich xi zusammen mit ai. Wir haben also eine Punktwolke bestehend aus xi und ai. Das ist jetzt eine deterministische Geschichte. Für jedes vorgegebene gemessene xi ist sowieso deterministisch und ai ist jetzt das, was ich beobachte. Möchte ich eine Gerade legen, so dass die Summe der Abstandsquadrate von AI zu dem Prädiktor hier minimal wird. Und das ist was man auf Vorlesung 8b, letzte Folie, erinnern Sie sich, dort haben wir Regression und Korrelation gemacht. Und die allerletzte Folie, das letzte Beispiel war, dass wir gesagt haben, stellen wir uns auf den Standpunkt, wir haben eine Punktwolke bestehend aus 100 Punkten, ja, n gleich 100 Punkten im R2. Und wir wollen eine Gerade durchlegen, sodass die Abstandsquadrate in vertikaler Richtung minimal sind. Ja. Was kommt raus? Die bekannten Formeln, für den Achsenabschnitt und die Regressionsgerade einfach in Termen der Koordinaten dieser Punkte. Ja? Das war was Deterministisches. Wenn die xi und die ai gegeben sind, dann ist das eine Aufgabe aus der Mathe 2, Numerik, oder eine Aufgabe aus der Schule, dass man irgendwie eine einfache Funktion minimiert. Ja? Da ist die Stochastik erst einmal, kann man sagen, außen vor. Sie kommt wieder rein, wenn man sagt, wir wollen nicht groß rechnen, wir wollen uns das konzeptionell überlegen, wir haben unsere 100 Punkte und machen jetzt so ein kleines Ersatzexperiment, wir greifen uns aus den 100 Punkten einen zufälligen. Das ist nicht das ursprüngliche Problem, aber mit dem Problem kann ich das dann in die elementare Stochastik übersetzen und interpretiere dieses hier als Stichprobenkorrelation und weiß ja, also dass mal die eine Stichprobenstandardabweichung geteilt durch die andere Stichprobenstandardabweichung und es gibt so einen Einblick in die Natur des Regressionskoeffizienten. Also diese Vorlesung 8, Regression und Korrelation, liegt Ihnen auch ans Herz. Das ist auch so eine Fundgrube wieder für abzufragendes Wissen, ja, ich meine, Regressionskoeffizient und so. Aber hier sehen Sie wieder, ja, also das ist das, was da steht. Wieder maximieren wir zuerst bei festgehaltenem Sigma. Damit ergeben sich die uns aus Vorlesung 8b, letzte Folie, wohlbekannten Koeffizienten der Regressionsgeraden. Ich nenne sie hier B1 und B0. Und was da drinnen vorkommt, ist das Datenmaterial, also diese AIs. Na, das ist jetzt hier mein AI. Die Realisierung von dem YI. Und die XI, die sowieso festgegeben sind. Na? Und jetzt schauen Sie, wenn wir jetzt zurückblättern und diese Geschichte Stern, die wir ja maximieren sollen, das da hier sollen wir maximieren. Jetzt haben wir schon das beste μ gefunden. Und dann müssen wir noch das beste Sigma finden. Und das ist was, was ich jetzt wieder nicht durch x, sondern einfach schreibe. Wenn man wieder logarithmiert und differenziert, findet man die Maximalstelle des Sigma bei diesem Wert. Und schauen Sie, was da steht, oder das Sigma-Quadrat. Was da steht, ist Summe i gleich 1 bis n ai minus μi Dach. Okay, ich habe also jetzt die besten Beta 0 und Beta 1 gefunden. Ja? Das sei diese weiße Gerade. Was dann überbleibt, sind die sogenannten Residuen. Ich zeichne die hier in Rot ein. Das ist hier ein Residuum. Dieses hier ist ein Residuum. Dieses ist ein Residuum, ein Residuum. Das sind die Reste sozusagen. Die Fehler, die noch überbleiben von der besten Gerade, die ich durchgelegt habe, zu den Datenpunkten. Nicht? Das ist AI minus μi Dach. μi Dach ist jetzt μi Dach definiere ich als den Schätzer für das Beta 0 plus den Schätzer für das Beta 1 mal AI. Das ist das μi Dach. Und das ist dann eigentlich jetzt nichts anderes als, sehen Sie, das Weiße ist jetzt das Beste. Und darum kriegen die hier Dach drüber. Ja? Und diese Größe hier ist das, was den Ausdruck maximiert, wenn ich nur über Sigma Quadrat auch variiere. Okay? Gut, wenn man das alles zusammenfasst, dann bekommt man den Maximum Likelihood Schätzer für Beta 0, Beta 1 und Sigma Quadrat durch Einsetzen in die eben gefundenen Maximalstellen. Das Beta 1 Dach, diese Zufallsvariable, die man jetzt bekommt, indem man AI durch YI ersetzt, ist genau dieser Regressionskoeffizient. Und das Beta-0-Dach bekommt man, indem man a quer durch y quer ersetzt, und das Sigma-Dach-Quadrat bekommt man, indem man, ich blättere eine Folie zurück, diese Maximalstelle hier, ja, indem man hier statt dem μi-Dach, was ich auf der Tafel noch einmal hergeschrieben habe, was auch hier steht, nochmal die zufällige yi einsetzt. Ja, und auch hier die Beta-0-Dach einsetzt. Und damit hat man den Maximum Likelihood-Schätzer in seiner vollen Schönheit, und man stellt fest, dass die Quadratsumme der Residuen, was nichts anderes ist als das Sigma-Dach-Quadrat, zwar ein Schätzer für Sigma-Quadrat ist, ein Schätzer für dieses Rauschen, die Stärke des Rauschens, allerdings kein Erwartungstreuer. Das erstaunt uns gar nicht, weil das, was wir vorher hatten, das war sozusagen ein Spezialfall, wo wir keine Abhängigkeit der xi hatten, sondern nur das μ geschätzt haben. Und da haben wir auch schon gesehen, es ist nicht erwartungstreu. Und hier sehen wir, dass wir sogar n durch n-2 ersetzen müssen, um Erwartungstreue zu haben. Und dieses s-Quadrat, was da steht, ist tatsächlich dann ein erwartungstreuer Schätzer mit wunderschönen Verteilungseigenschaften. Auch dieses s-Quadrat ist, wenn ich es normiere, eine Summe von Normalverteilungsquadraten. Das ist wieder der Satz von Fischer. Und jetzt noch ein Satz für alle, die Geometrie mögen. Denn, wissen Sie, das schaut so abgehoben aus, so mathematisch. Aber ich erinnere daran, was der Kollege Zicari vermutet und mir gesagt hat, hat er gesagt, Anton, das muss doch alles Geometrie sein. Ja, also einfach, weil, klar, ein hochdimensionaler Datenvektor lebt in einem hochdimensionalen Raum, und dann muss ich einfach meine Parameter so reinlegen, dass mein Modell diesen hochdimensionalen Datenvektor möglichst gut einfängt. Und die ganze Welt der neuronalen Netze ist eine komplizierte Verallgemeinerung dieses einfachen Sachverhaltes hier. Der n-dimensionale Datenvektor soll dargestellt werden durch einen systematischen Beitrag. Und dieser systematische Beitrag lebt hier in einem zweidimensionalen Raum. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Datenpunkte. Das ist so viel wert wie ein Vektor im R100. Ja, 100 Punkte im R2, 100 Punkte im R1 sind gerade so viel wert wie ein Punkt im R hoch 100. Und wenn Sie jetzt Ihren Datenvektor im R hoch 100 haben, dann wollen Sie den, dann wollen Sie den darstellen durch einen systematischen Beitrag. Das ist etwas, was in einem niedrigdimensionalen Raum liegt. Im Fall der gewöhnlichen linearen Regression ist es ein zweidimensionaler Raum, der aufgespannt wird von allen Vielfachen von 1, das heißt, ich gehe einmal auf eine bestimmte Höhe, und dann allen Vielfachen des Vektors x, x1 bis xn. Und das heißt, wenn ich es wieder übersetze in 100 Punkte jetzt im R2, dann heißt es, ich möchte diese 100 Punkte im R2 möglichst gut durch eine Gerade approximieren. Ja? Und wenn ich es aber wieder im R100 mir anschaue, dann ergibt sich folgendes schönes Bild. Und das bitte ich Sie, mit mir noch einmal durchzumeditieren. Y ist ein hochdimensionaler Datenvektor. Ja? Das ist so, wie wenn es bei den neuronalen Netzen eine gekrakelte Ziffer kriegen. Eine gekrakelte Ziffer, das ist was, dass man jedes Pixel mit einem Grauwert belegt. Ja? Sie haben da Ihre was weiß ich, 10.000 Pixel. Jeder Pixel kriegt dann Grauwert und dann haben sie einen Vektor im Grauwert 0, 1, 0 bis 1, Einheitsintervall hoch 10.000. Ja? Sie haben einen 10.000-dimensionalen Datenvektor. Und jetzt möchten sie das so machen, dass eine Funktion finden in mit 10 Komponenten, was in jeder Komponente dann sagt, wie gut passt du, du gekrakeltes Ding, zu der Ziffer 0, wie gut passt du zu der Ziffer 1, wie gut passt du zu der Ziffer 2 bis zur Ziffer 9. Ja? Also so Werte. Und es sollte gefälligst so sein, dass, wenn das eine gekrakelte 2 ist, dann sollte es sagen, passt schlecht zu 0, passt schlecht zu 1, passt gut zu 2 und so. Und das heißt, jetzt hat man ein Anpassungsproblem. Man möchte das, was man an einem großen Datensatz weiß, was es sein soll, ja, möchte man fortsetzen auf neue Datensätze. Und man arbeitet genauso wieder mit der Methode der kleinsten Quadrate. Allerdings kann man dort so schwer ein schönes a priori Modell sagen, die neuronalen Netze bauen sie einfach ihre Funktionen über einer vorgegebenen Struktur und man weiß nicht so recht, was da wirklich dahinter steckt. Aber es tut gut hier an diesem einfachen Beispiel zu verstehen, was das Prinzip der besten Approximation im quadratischen Mittel ist. Sie haben Ihre 100 Punkte im R1, die Sie durch einen Datenvektor und jetzt einen zufälligen Datenvektor, systematische Komponente plus Rauschen, unabhängig in jeder Komponente 1 bis 100 darstellen. Gell? Also das, was da steht, yi ist gleich Systematik plus Rauschen, wenn ich μi schreibe als Beta 0 plus Beta 1 xi, übersetzt sich vektoriell geschrieben genau in dieses Bild. Y ist Vektor μ plus Vektor Sigma z. Und jetzt habe ich meinen zweidimensionalen Modellraum. Zweidimensional. Beim neuronalen Netz ist es auch dieses riesig dimensional. Ja, wenn Sie ein Netz haben mit 10 Schichten mit, oder auch nur 5 Schichten oder was und dann wird es multipliziert immer, was da passiert. Also es ist so baumartig, was da die Struktur dann ist. Aber ist auch schon ein riesig dimensionaler Parameterraum. Und aus dem Grund funktionieren die Dinger auch so gut. Ja, weil es halt in einem großen Raum sich aufgrund enormer Rechenpower die besten Approximationen suchen können. Aber das Problem ist dann natürlich, was ist, wenn man ihnen eine neue Welt vorführt, auf die sie nicht trainiert sind, oder? Und dann gibt es Ethikprobleme und. Also da hat der Herr Zicari einen Vortrag gehalten vor kurzem in Mainz über Ethik dieser Geschichten. Ich habe das noch nicht anschauen können, aber ich habe mir den Vortrag zugeschickt. Vielleicht gibt es ja dann noch weitere Austausch in die Richtung. Jedenfalls, hier ist es so, dass das ein zweidimensionaler Raum ist, wo die systematische Komponente lebt. Und jetzt macht man es so, dass man in diesem zweidimensionalen Raum den nächstgelegenen Punkt zum Datenvektor sucht. Ja? Und genau das liefert auch die Maximum-Likelihood-Methode. Dass man nämlich Beta 0 Dach und Beta 1 Dach so bestimmt, dass das μ-Dach, was hier steht, dass das die Projektion des Datenvektors auf den zweidimensionalen erklärenden Raum ist. Ja? Und was dann überbleibt, dieser Vektor des Residuums, dessen Komponenten in der zweidimensionalen Welt ich hier rot eingezeichnet habe, das gibt eine Schätzung für das Sigma. Und zwar so, dass das R Wurzel aus n mal Sigma Quadrat ist. Das ist nämlich nichts anderes als die Übersetzung dessen, was wir vorher hatten. Das können Sie übersetzen in das, was da in der Zeichnung steht. Ja? Und das können Sie alles im Buch nachlesen, sogar für eine viel allgemeinere Situation, wo man nicht nur einen zweidimensionalen Raum zur Erklärung herbeiholt, sondern einen beliebig dimensionalen. Gell? Und da ist man dann nicht mehr weit weg von der vorher angesprochenen Sache, nur dass es heute bei den neuronalen Netzen nicht linear zugeht, sondern dass da auch nichtlineare Zwischenelemente drinnen sind und dass man dann nicht einfach das Minimum rechnerisch sofort kriegt, analytisch, sondern dass man das numerisch anstreben muss durch eine Methode des steilsten Abstieges. Und das geht aber schön, weil die Dinger so eine nette, benutzerfreundliche Struktur haben, sodass dann man schön ableiten kann mit Hilfe der Kettenregel, die Baumstruktur ausnützen, das heißt dann Backpropagation und solche Dinge. Ja. Aber es ist dieselbe begriffliche Welt. Jetzt, meine Damen und Herren, noch ganz kurz die uniforme Verteilung. Die uniforme Verteilung x1 bis xn seien unabhängig und uniform verteilt auf 0 bis Theta. Frage: Was ist der Maximum Likelihood-Schätzer für Theta? Das ist ein Beispiel, wo man nicht mit dem Mittelwert der xi so gut beraten ist, weil im Mittelwert der xi wieder so Schwankungen drinnen stecken, die hier gar nicht erwünscht sind, verarbeitet zu werden. Schauen wir uns an, was da rauskommt für den Maximum Likelihood-Schätzer des Theta. Okay, unser Programm ist, bestimme die Dichte, die gemeinsame Dichte und schau, an welcher Stelle diese gemeinsame Dichte maximal wird. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, die Dichte ist bei der uniformen Verteilung, da wissen Sie ja, das ist, wenn ich hier 0 habe und hier Theta, dann ist die uniforme Verteilung, die ist so rechtecksförmig und sie geht hier hoch bis 1 durch Theta. Das ist die Dichte der uniformen Verteilung. Und damit, wenn ich jetzt dann n Stück habe, ist 1 durch Theta hoch n. Ja? Und die Datenpunkte, die sind a1, a2, bis an, da liegen die Datenpunkte. Und diese Datenpunkte, die sind natürlich alle zwischen 0 und Theta. Ja? Und jetzt sage ich Ihnen, Sie haben die, n ist 3 und Ihre beobachteten Werte sind 0,5, 2,6 und 3,7. Was ist Ihre Schätzung für Theta? Würden Sie sagen 0,5, 2,6 und 3,7? Würden Sie sagen, Theta ist 3? Geht nicht, oder? 3,7 würde aus dem Rahmen fallen. Hätte Wahrscheinlichkeit, hätte Dichte 0. Ja. Würden Sie sagen, Theta ist 10? Ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel ist klein, ja? Würden Sie sagen, Theta ist 4? Schon besser. Ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel. Würden Sie sagen, Theta ist 3,7? Das ist zwar komisch, oder? Dass da dann genau. Aber der Maximum Likelihood-Schätzer sagt, nimm Theta gleich 3,7. Das ist das Beste, was du kriegen kannst an Dichte. Ja? Also, weil das ist einfach das Maximum der beobachteten Datenwerte ist der ist der Maximum Likelihood Schätzer. Ja? Und der ist der erwartungstreu. Das ist auch nur einmal so, alle, die jetzt noch nicht die diese Vorlesung nicht vor sich haben, oder gleich sind gefragt, mir nochmal zu helfen, was ist der Erwartungswert des Maximums von drei uniform verteilten Zufallsvariablen am Einheitsintervall? Das war n durch n plus 1. Gell? N durch n plus 1, genau. Sie haben mir geholfen. N durch n plus 1. Und wenn ich es mit Theta strecke, dann kriege ich was auf 0 bis Theta uniform verteilt ist. Und dessen Erwartungswert ist dann Theta mal n durch n plus 1. Ja? Das Maximum kommt nicht bis hart an die Grenze. Es ist im Erwartungswert nicht die obere Grenze, Theta. Aber es ist Theta mal n durch n plus 1. Es kommt umso näher an die Grenze in Erwartung, je größer das n ist, weil da fülle ich den Bereich immer mehr an. Ja? Das ist das Fazit. Das Maximum ist so verteilt wie Theta mal das Maximum von 0,1 verteilten. Übrigens, das ist auch ein Tipp für die Klausur. Skalierung ist ein schönes Schlagwort. Gell? Also wenn man Erwartungswerte von irgendwelchen Funktionen von Zufallsvariablen ausrechnen muss und man sieht, ach, die skalieren ja. Also eine, die uniform auf 0 Theta ist, ist das Theta-fache von einer Uniformen auf 0,1. Ja? Mit Uniforme auf 0,1 rechnen wir gern. Da kann man schön irgendwie integrieren, ohne dass man was durcheinander kommt und so. Und dann kommt das hier raus. Also das ist dann Theta mal n durch n plus 1. Und Sie sehen, das ist wieder ein nicht erwartungstreuer Schätzer. Ja? Mein Gott, wenn ich jetzt einen Erwartungstreuen draus machen möchte, dann brauche ich ihn nur mit n plus 1 multiplizieren und durch n teilen, oder? Ja, weil auch die letzten beiden Abschnitte dieser heutigen Vorlesung noch so hübsch sind, dass man sie nicht erstens unter den Tisch hetzen soll, 3 Minuten vor Ende, und auch nicht auseinanderreißen, weil sie so schön zusammengehören. Da geht es nämlich um Maximum Likelihood-Schätzung bei der doppelt exponential verteilten Zufallsvariable, so eine, die auch so glockenförmig ausschaut, aber mit einem Spitz in der Mitte. Also und da kommt als Maximum Likelihood-Schätzer was raus, was ganz erstaunlich ist, nicht der Mittelwert, sondern der Median. Und das gibt uns noch einen Anlass, auch noch mal was nachzutragen über Schätzung des Medians mit Konfidenz. Da gab es sogar mal ein Klausurbeispiel dazu, was wir nächste Woche auch wiederholen werden bei der Gelegenheit. Das gibt uns dann am Dienstag Stoff. Und ich werde dann nächste Woche auch vielleicht sogar schon einmal eine Altklausur mit Ihnen durchbesprechen. Hat auch einen Sinn, oder an der Sache was zu wiederholen. Und der Rest ist dann noch einmal ein kleiner Ausblick in Richtung Entropie und Information. Das ist auch was für Informatiker ganz Spannendes, was nichts groß Neues ist, sondern auch wieder die alten Wiederholungsmöglichkeiten. Und die allerletzte Geschichte am Freitag wird dann so eine offene Fragestunde sein, wo wir auch noch einmal alte Übungsbeispiele durchbesprechen. Auch vielleicht im Hinblick auf Relevanz und Irrelevanz fürs Leben. Okay, gut. Dann schönes Wochenende.